Wir sind ja mitten in unserer Predigtreihe und nicht nur mitten, sondern am dritten Teil, zum Ende hin, eine kurze Reihe, eine Schatztruhe. Anja hat das schon zu Beginn gesagt, wir haben eine Schatztruhe. Jeder von uns hat eine Schatztruhe oder ist vielmehr eine Schatztruhe und hat Schätze. Und die Frage, die sich dabei stellt, von dem, was wir in uns haben, vergraben wir das oder verteilen wir das? Und mein Thema heute Morgen ist, wie du ein guter Schatzverteiler sein kannst. Denn Wayne hat vor 2 Wochen darüber gesprochen, was wir verteilen können. Primär Erfahrungen, die wir gemacht haben. Gute Erfahrungen wie auch negative Erfahrungen, wodurch wir vieles gelernt haben. Und letzte Woche hat er darüber gesprochen, wie wir das weitergeben. Authentisch, ehrlich. So, dass ich spüre, das, was der andere mir sagt, kann ich wirklich abnehmen und annehmen, weil er das wirklich auch lebt und so meint. Und heute möchte ich ein bisschen schauen, wie wir das ganz praktisch machen können, was dabei wichtig ist. Und wenn es so um Schatztruhe geht, dann habe ich natürlich auch etwas in dieser Schatztruhe verborgen, was ich heraushole und was man verteilen kann. Und zwar haben wir im Sommer im Urlaub einen kleinen Schatz entdeckt. Und zwar ein Buch bzw. ein paar Bücher. Und zwar gibt es eine Reihe, die da heißt Mama, erzähl mal. Das Erinnerungsalbum deines Lebens. Das gibt es natürlich auch für den Papa, für die Oma und für den Opa. Nun, wir haben für die Mama und für Oma und Opa gekauft, aber für mich, den Papa, gab es da leider nichts. So, wir müssen mal gucken, ob es das hier in Dresden gibt. Wer von euch hat so ein Buch? Kennt das? Oh, das sind ja einige. So, um was es da geht, ist, dass man als Mama oder Papa oder Oma oder Opa viele Fragen beantworten kann, die man dann seinen Kindern oder Enkelkindern weitergeben kann. So, dass wenn du mal nicht mehr bist, sie aber eine Erinnerung an dich haben. Und damit man weiß, was man so aufschreiben kann, weil manchmal sagt man sich, was habe ich zu erzählen? Naja, ich bin arbeiten gegangen, ich habe geheiratet. Ich esse, trinke, gehe schlafen. Ja, das war's so. Nein, es gibt viel mehr. Und ich lese euch mal nur ein paar Fragen vor, dass ihr einen Eindruck habt, was man der nächsten Generation an Schätze weitergeben kann. Zum Beispiel ganz normale Dinge wie, hast du Geschwister? Wie heißen sie? Und mit wem hast du am meisten Zeit verbracht, als du aufwuchst? Gab es Dinge, die ihr als Familie immer zusammengetan habt? Was war das? Was war das schönste Geschenk, das du als Kind zum Geburtstag bekommen hast? Gab es auch Dinge, die du überhaupt nicht gemocht hast? Was war es? Und hattest du auch einen Trick, um es nicht essen zu müssen? Hatten deine Eltern ein Auto? Noch ist diese Frage relevant, zumindest für Oma und Opa. Oder kannst du erzählen, wie ein normaler Schulalltag aussah? Hast du auch mal Streiche ausgeheckt? Und wenn ja, was für welche? Auf welche deiner Arbeitsstellen hat es dir am besten gefallen und warum? Findest du, dass wir heute eine andere Einstellung zur Arbeit haben als früher? Welchen Ratschlag würdest du mir für mein Arbeitsleben mit auf den Weg geben? Das war eigentlich sehr interessant, ne? Wenn man mitten in der Arbeit steht, vielleicht so ein paar Tipps zu bekommen. Jetzt wird's romantisch. Von wem hast du deinen ersten Kuss bekommen und wann war das? Wie war das für dich? Gibt es für dich die echte Liebe und die Liebe auf den ersten Blick? Und ich glaube, so manche Kinder oder Teenies wären da bestimmt sehr interessiert. Oder was sind deine wichtigsten Tipps für eine gute Beziehung? Was bedeutet Liebe für dich? Also ihr seht, verschiedene Lebensbereiche werden hier angesprochen. Oder wusstest du von vornherein, wie du mich erziehen wolltest und ist es dir auch so gelungen? Was fandest du dabei am schwierigsten? Ja, jetzt die Gelegenheit mal aufzuschreiben. Ja. Aber so kommen vielleicht Dinge neu zu Gesicht, wo man sagt, aha, so haben das meine Eltern gewollt. Und wenn man dann vielleicht selber dann Vater oder Mutter wird, merkt man, ohoho, ich habe mit den gleichen Themen zu tun. Wie sind denn eigentlich meine Eltern damit umgegangen? Und es sind ja nicht unbedingt Themen, die man so, by the way, am Kaffeetisch bespricht. Aber so ein Buch gibt eine gute Gelegenheit. Oder hast du schon einmal richtig Pech im Urlaub gehabt und was ist da passiert? Welches Land möchtest du unbedingt noch besuchen und was möchtest du dir dort anschauen? Oder was kann meine Generation von deiner lernen? Glaubst du an Wunder? Ist in deinem eigenen Leben schon mal ein Wunder geschehen? Was können Männer von Frauen lernen und andersrum? Bist du ein gläubiger Mensch? Bist du religiös erzogen worden? Oder hast du später aus eigener Überzeugung zum Glauben gefunden? Was bedeutet dein Glaube für dich? Welche Träume hast du im Moment? Was möchtest du unbedingt noch erleben? Wie sollte deiner Meinung nach jeder Mensch in seinem Leben gesehen oder getan haben? Wovor sollte die Welt in deinen Augen unbedingt gewarnt werden? Und dann zum Schluss zwei Sachen. Was in deinem Leben würdest du heute ganz anders machen, wenn du noch einmal die Chance dazu bekämest? Und was ist das Schönste in deinem Leben, das du erreicht hast? Und hier gibt es ganz viele Anregungen, wo wir der nächsten Generation Schätze weitergeben können und was uns neu auch herausfordert, zu reflektieren, was ist eigentlich wichtig. Und wenn ich noch die Gelegenheit habe, was möchte ich weiterhin der nächsten Generation weitergeben? So, das Buch ist noch leer, so wir haben noch einiges an Arbeit vor uns, aber ich fand das eine geniale Idee. Und die Frage ist, wie kannst du, wie kann ich in unserem Leben, in unserem Alltag Schatzverteiler sein, von dem, was Gott uns gegeben hat, an andere Menschen weiterzugeben? Und ich möchte mit euch ein paar Punkte anschauen, wo ich denke, dass die sehr hilfreich sein können. Und vieles mag vielleicht sehr bekannt sein, aber ich hoffe und vertraue und bete, dass der Heilige Geist dir bei dem einen oder anderen Punkt neu ein Aha-Erlebnis gibt oder dir neu einen kleinen Schubs gibt, zu sagen, ja, das bin ich und ich spüre, ich sollte da weiter einen Schritt tun. Das Erste, und das ist eigentlich so die Grundlage von alledem, lebe mit Bedeutung für andere anstatt selbstbezogen. Ich meine, das ist die grundlegende Frage der Ausrichtung unseres Lebens. Ist es mir mehr daran gelegen, auf mich selbst zu schauen und zu sagen, okay, was dient mir? Oder habe ich den Blick auf den anderen und die Umwelt um mich herum? Philipper 2, Vers 3, da schreibt Paulus, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den anderen, jeder und jede von euch. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Und hier lesen wir, dass Jesus das beste Vorbild war, sein Leben für andere Menschen zu geben. Er ist derjenige, der dich und mich im Blick gehabt hat und hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und ich gebe mein Leben für die Menschheit hin, damit wir Vergebung unserer Schuld und ewiges Leben bekommen können. So, Jesus hatte dich und mich im Blick, als er den schwierigsten Schritt in seinem Leben gegangen ist, nämlich den Tod am Kreuz. Und genauso hat Gott auch für dich und für mich einen Plan vorbereitet. Wir kennen diesen Vers, Epheser 2, Vers 10, wo es heißt, Gott hat gute Taten vorbereitet, damit wir in ihnen leben können. Und damit leben, um Gott die Ehre zu geben und gleichzeitig auch einen Unterschied in dem Leben anderer Menschen zu machen. Und die Gedanken und die Meinung und die Liebe und die Kraft und die Gegenwart Gottes um uns herum hineinzubringen. Dass Menschen Gott schmecken und Gott erleben. Dass das Reich Gottes sich entfaltet in unserer Nachbarschaft, in unserem Freundeskreis, in der Schule, in der Uni, in der Arbeit, in dieser Stadt und da, wo wir sind. Das ist das Ziel. Und die Frage ist, was ist dein und mein Lebensmotto? Ich mein mir oder du dein dir? Natürlich schwankt das manchmal hin und her, aber es geht um eine Lebenshaltung. Es geht nicht, dass ich mir nichts gönnen dürfte oder auch mal jetzt an mich denke und sage, jetzt habe ich einfach auch mal frei und will keinen Menschen sehen. Darum geht es nicht. Es geht um eine Lebenseinstellung. Ob ich auf mich schaue und so durch das Leben gehe und ständig irgendwo gegenrenne oder, ach, da gibt es ja noch mehr. Hi. Und das, was wir für andere selbstlos tun, das ehrt auch Gott. Und das sind gerade die kleinsten Alltäglichkeiten, in die wir hineingestellt sind. In Matthäus 8, Vers 42, da heißt es, und wer dem geringsten meiner Nachfolger auch nur ein Glas oder Becher kaltes Wasser reicht, darf sicher sein, dafür belohnt zu werden. So, Jesus sagt, selbst wenn du jemandem im Alltag einen kleinen Gefallen tust mit einer richtigen Motivation, dann hat das schon unheimliche Auswirkungen, ist das, was ich mir wünsche und was mich ehrt und was du Belohnung bekommst. Und heute Morgen reiche ich mal meiner Übersetzerin einen Schluck Wasser, weil sie selber nichts hat und darf und muss mich übersetzen. Dankeschön. Ja. Aber darum geht es, den Blick gerade für den anderen zu haben. Wir müssen nicht ein Land regieren. Ich meine, wenn wir die Gelegenheit haben, ist es schön. Aber genau ein Glas Wasser zur richtigen Zeit für die richtige Person, die am Ende ist, bedeutet so viel. Die Frage ist nur, habe ich den Blick für die kleine Aufmerksamkeit für den anderen? Gerade sind es die kleinen Dinge, die uns auch in Beziehungen so frustrieren. Na, liebe Ehepartner, sind gar nicht so die Riesensachen, sondern auch die kleinen Sachen, wo der andere sich übersehen fühlt. Oder in einer Wohngemeinschaft. Ja? Warum muss das da liegen? Ja? Oder warum ist das so? Das sind oft die kleinen Dinge. Aber genau diese bringen Wertschätzung für den anderen und Ehre bei Gott. Am Donnerstag habe ich unter anderem diese Predigt vorbereitet und sitze bei uns im Büro, im Gemeindebüro. Und nachmittags auf einmal klingelt es. Steht ein junger Mann dort und fragt mich, ist heute der persische Alpha-Kurs? Sagte ich, ja, der ist heute, müsste eigentlich offen sein. Bist du heute dabei? Also es war ein Deutscher. Und sagte, ja, ich möchte heute einem Perser ein bisschen Schlagzeug beibringen. Und da habe ich gedacht, bumm, genau darum geht es eigentlich in meiner Predigt. Da ist ein junger Mann, der etwas Zeit investiert von dem gar nicht so vielen, was er hat, weil er in vielen Dingen eingebunden ist, der aber eine Gabe von Gott bekommen hat und der sich entscheidet, ich gehe Donnerstagnachmittag zur Schandauer Straße zu den Persern und da gibt es jemanden, der möchte selber Schlagzeug lernen, aber weiß nicht genau wie und ich werde eine Stunde mit ihm verbringen und werde ihm das einfach zeigen und wir werden richtig die Bude rocken. Aber genau darum geht es. Es ist ein kleiner Teil, die Welt zu retten. Eine kleine Geste, eine kleine Wertschätzung, was aber bei Gott so viel bedeutet und Anerkennung findet. Und ich glaube erst recht für denjenigen, der davon profitiert. Interessant ist, in einer amerikanischen Untersuchung, vielleicht würde das auch hier zutreffen, wurde herausgefunden, dass viele Vorstandsvorsitzenden von Firmen weniger Angst vor dem Tod an sich haben, sondern vielmehr die Angst, keinen wirklichen Beitrag für die Welt gemacht zu haben. Und da muss ich ehrlich sagen, da kann ich mich ein Stück wiederfinden. Ich meine, ich würde nicht sterben wollen, ehrlich gesagt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich habe vielmehr das Gefühl, ja, wenn ich heute sterbe, ich habe das Gefühl, da wäre noch so mehr gewesen, was ich hätte erleben können mit Gott und was ich hätte weitergeben mit Gott. Und ich habe das Gefühl, noch ist irgendwie nicht alles ausgereizt. Ja? Ich meine, es gibt Menschen, die dann so zum Ende ihrer Tage kommen und haben einfach das Gefühl, hey, das, wozu ich in diese Welt gestellt wurde, habe ich alles leben und weitergeben können. Ich meine, natürlich kann man immer noch mehr, aber so dieses Gefühl von, ja, es ist okay, ist bei mir noch nicht ganz da. Entweder liegt es an mir oder ich merke, der Eindruck heute war gut. Gott, ich will zu dir gehen und will neu sehen, wie du mich siehst. Wir können uns auch unter Druck bringen, können sagen, okay, ich muss das noch machen und Gott sagt, hey, zum Burnout habe ich dich nicht berufen. Okay? So, und da brauchen wir Gott selbst, und seine Gedanken auch uns richtig zu sehen. Aber das ist das Herz, was in mir schlägt. Und Paulus, dem ging es ein bisschen ähnlich. Er sagt selbst von sich in Philipper 1, ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. So, da sage ich, wow, was für ein Statement. Also hier brauche ich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, mit Gott zu dem Punkt zu gelangen. Aber jetzt sagt er, doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben, damit ihr im Glauben wächst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. So, Paulus sagte, ich hätte kein Problem, jetzt schon zu sterben, aber in mir ist da eine Sehnsucht, ein Drang, eine Berufung, dass ich spüre, meine Zeit ist noch nicht vorbei, wegen euch soll ich hier bleiben, weil ich habe noch etwas euch zu geben. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Gott mir etwas anvertraut hat, an Offenbarung, an Erkenntnis, an Liebe, an Ermutigung, an Gaben, das euch weiterzugeben. Und ich weiß nicht, in welcher Welt du mehr stehst, ob du sagst, aus irgendwelchen Gründen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr oder ist gut, oder ob du spürst, hey, es ist kein Zufall, dass ich hier bin, denn Gott hat noch etwas mit und durch mich vor. Und wenn es das Glas Wasser ist und wenn es jemandem etwas beibringen ist. Was ist es? Ja, lebe dein Leben zur Bedeutung für andere. Und das Zweite, lass dich von einem Vorbild inspirieren und sei selbst eins. Es gibt einen Autor und Redner für Führungskräfte, John Maxwell in den USA, und er war auch ein Pastor. Und der hat einen Papa namens Melvin Maxwell, und das ist ein Pastor im Unruhestand. Und der Melvin ist jetzt ungefähr Mitte 90, und vor einigen Jahren, als er Ende 80 war, hat er zu seinem Sohn schon Folgendes gesagt. Und zwar ging es darum, dass er Mitte, Ende 80 in ein betreutes Seniorenwohnen sollte, ein neues Gebäude, was neu gebaut wurde, ein ganz neues Seniorenzentrum, und da sollte er dann einziehen. Und dann sagte Melvin zu seinem Sohn schon, weißt du was, so wenn wir da reinziehen, dann möchte ich unbedingt der Erste sein. Ich will unbedingt der Erste sein, der da drinnen ist. Gut, jetzt kann man sagen, naja, typisch amerikanisch, ja, die wollen immer die Ersten sein und so weiter. Könnte sein, aber sein Sohn fragte, aber Papa, warum willst du unbedingt der Erste sein? Ja, weißt du, da werden viele ältere und alte Leute hineingehen. Na, er war selber Ende 80. Und die werden dann dort hineinkommen in das neue Gebäude. Und das wird alles für die neu sein und fremd sein. Und ich denke, sie werden dann etwas Angst haben und sich unsicher fühlen. Und weißt du, dann ist es gut, wenn ich schon als Erstes da bin. Dann kann ich die älteren Leute begrüßen und willkommen heißen. Ich kann sie durch die Räume führen, ihnen alles zeigen, ihnen Sicherheit vermitteln und ihnen sagen, dass schon alles gut gehen wird. Und ich habe gedacht, wow, was für ein Herz und welche Hingabe, dass er selbst so an seine Mitaltersgenossen gedacht hat. Aber genau das ist so ein Beispiel, ein Schatz zu sein für andere und zu sagen, ich habe ein Herz und das gebe ich gerne weiter. Wer oder war es für dich ein Vorbild, wo du sagst, das ist jemand, den schätze ich für das, was er in mich oder in andere investiert? Das kann ein guter Freund sein. Es kann jemand aus der Verwandtschaft sein, ein Onkel, eine Tante, vielleicht sogar deine eigenen Eltern. Das kann eine öffentliche Person sein, die dich nicht kennt, aber die du gut kennst und von der du viel profitiert hast. Das kann ein geistlicher Leiter sein. Kann dein Lehrer sein, sogar dein Chef, dein Kollege. Wenn es dir nicht gut geht und du bist allein und hast niemanden, aber du weißt, hey, der steht mit dir durch, vielleicht durch die Krisen auf Arbeit, da ist jemand, der wirklich sich Zeit nimmt, dem du Dinge sagen kannst. Vielleicht jemand aus dem Hauskreis, wo du einfach merkst, hey, der denkt an dich, der ruft dich an, der steht mit dir, den kannst du anrufen, der betet für dich. Oder eine Person aus der Bibel, wo du sagst, wow, so wie die gelebt hat, das inspiriert mich. So, wer ist dein Vorbild? Und ahme es nach. Für John Maxwell war auf jeden Fall sein Vater Melvin in diesem Punkt ein Vorbild. Und dann, was uns hilft, ein guter Schatzverteiler zu sein, ist, sei dankbar. Sei dankbar für andere, von denen du profitierst und für das, was sie dir gegeben haben. Ob es ein Ermutigungswort ist, eine praktische Hilfe, vielleicht finanzielle Unterstützung, was auch immer das sein mag. Weil ich denke, dass Menschen, ich und du, wenn wir nicht dankbar sein können und wenn wir nicht schätzen, was wir haben, dass wir schlechte oder keine Geber sind. Weil wenn wir nur an uns denken, wie andere uns dienen können und wie andere uns unterstützen können, dann verhindert uns das zu sehen, was wir bekommen haben und was wir selber geben können. Und wir alle arbeiten und leben miteinander und profitieren voneinander. Ob das in der Gemeinde ist, wo wir in Teams arbeiten, ob das in der Familie ist oder auf Arbeit. Überall brauchen wir einander. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einander wertschätzen für das, wer wir sind, wer die anderen sind, aber auch für das, was sie geben. Und das lässt uns dankbar sein und uns zu fröhlichen Gebern werden. So überlege, hey, für wen kannst du dankbar sein? Und vielleicht auch mal zu dieser Person hingehen und sagen, hey, ich will einfach mal Danke sagen, dass du im letzten halben Jahr so zu mir gestanden hast. Oder immer wieder so diese freundliche Aufmerksamkeit. Oder einfach kurz nachgefragt hast, hey, wie geht's? Gerade diese kleinen Dinge machen einen Unterschied. Und dann setze Menschen vor deine Agenda. Und wisst ihr, wenn wir dann mal aus dieser Welt ausscheiden und gehen werden, dann müssen wir realisieren, dass alle Dinge vergänglich sind. Deine Karriere, deine Hobbys, deine Interessen werden mit dir selbst sterben. Aber es gibt eine Sache, die dich auf jeden Fall überleben wird. Und das ist genau das, was du anderen Menschen weitergibst. Denn wenn du in jemand anders hinein investierst, mit Worten, mit Taten und ihm inspirierst, dann wird das in ihm ein Wachstum hervorbringen. Wird es in ihm sich entfalten lassen, was er wiederum anderen weitergeben kann, wieder andere weitergeben kann. Und wenn du nicht mehr da bist, lebt aber etwas in einem Menschen, was mal von dir ausgegangen ist. Und ich meine, so wollen wir auch Gemeinde bauen, ne? Nicht, dass irgendwie mal alle Leiter sterben und dann stirbt die Gemeinde auch. Sondern es geht darum, Menschen hervorzubringen, dass die Gemeinde so lange existiert und gesund und stabil existiert, bis unser Herr Jesus wiederkommt. Und Paulus hat es schon gesagt zu seinem Mentee Timotheus in 2. Timotheus 2. Er sagt, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. So, ich gebe dir was weiter, aber nicht nur für dich, sondern auch, dass du das wieder anderen weitergibst, die Erfahrungen anderen weitergibst. So wäre doch klasse, wenn ich meinen Kindern Sachen hier weitergeben könnte, ja, die sie inspirieren und sagen, wow, das ist gut, das baue ich in mein Leben ein und das ist so ein Wert oder so ein Prinzip, was sie wieder ihren Kindern weitergeben könnten. Ja, so eine Tradition im Nickelschen Hause, keine Ahnung. Ja, das wäre doch toll. Und ich bei Gott vielleicht herunterschaue und sage, ich kann immer noch eine Auswirkung haben, selbst wenn ich tot bin. Hey, habe ich noch eine Möglichkeit zu sehen, wie etwas in mir weiterlebt, von mir in anderen weiterlebt. Aber der Gedanke kam mir jetzt erst. Aber das ist ja wirklich so. Ja, dass selbst wenn ich sterbe, ich immer noch was bewirken kann. Ist das nicht genial? Und wenn du andere bereicherst, profitieren nicht nur andere davon, sondern auch du selbst, weil du und ich sind herausgefordert, immer wieder zu lernen, wie wir mit anderen Menschen gut umgehen können und dass wir sensibel bleiben. Für alle von euch, die ihr Verantwortung für Menschen tragt, habe ich ein schönes Zitat. Ich denke, es sind fast alle. Das Maß des Erfolges ist nicht, wie viele Leute dir dienen, sondern wie viele Leuten du dienst. Das Maß des Erfolges ist nicht, wie viele Leute dir dienen. Das Maß des Erfolges ist, wie viele Leute du dienst. Und deswegen ist es so wichtig, und ich sage das auch zu mir, schätze und nimm dir Zeit für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für deine Familie, für deine Freunde, für deine Mitarbeiter, Gemeindegeschwister, Menschen, denen du täglich begegnest. Keiner hat gesagt am Sterbebett, oh, ja, ich hätte noch 2 Stunden mehr arbeiten müssen, um die Rechnung zu bezahlen. Sondern ich könnte mir denken, und was man so hört, ist einfach so diese, der letzte Wunsch ist einfach so die Familie dabei zu haben und einfach zu wissen, man ist geliebt und liebt andere. Natürlich ist Arbeit wichtig. Gott hat uns hier hineingestellt, das ist ein Teil unserer Berufung. Aber gleichzeitig den Blick zu haben, Menschen vor die eigene Agenda zu setzen, zumindest was die Einstellung betrifft. Und dann, lass dich nicht vom Materiellen beherrschen. Wer sich vom Materialismus beherrschen lässt, ist kein guter Geber. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo dieser Drang nach Materialismus so stark ist. Und viele sagen, naja, wenn ich halt viel habe und wenn ich viel einkaufen gehe und wenn ich aus gewissen Läden in Dresden mit 5 schweren Taschen komme, weil es ja billig, ja, dann wird mich das erfüllen. Dann bin ich glücklich. Nur das Problem ist, geistliche und seelische Bedürfnisse mit Materiellem zu stillen, wird nicht gelingen. Es wird sogar noch hungriger machen. Und es verhindert, dass wir nur uns sehen und gar nicht mehr das sehen, was Gott mit uns und mit den Menschen um uns herum machen möchte. Und die einzige Möglichkeit, die gegen Gier und Beherrschung von Materiellem in uns wirkt, ist, dass wir lernen, großzügig zu geben. Dass wir uns zur Gewohnheit machen, wem könnte ich ein Glas Wasser darreichen? Wem könnte ich eine Stunde meiner Zeit geben, um ihm etwas beizubringen? Das muss ja jetzt nicht ein Riesenberg sein, wo man sagt, ich schaffe das nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei manchen Dingen, wo ich dachte, oh, das sollte ich tun, aber das kann ich jetzt nicht tun, weil das wird so viel Zeit in Anspruch nehmen, da komme ich heute nicht zu. Aber wenn ich mich dann entschieden habe, mich dran zu setzen und das zu tun, merke ich, oh, das war ja eigentlich statt 3 Stunden nur eine halbe Stunde. Aber es wirkt oftmals so groß und deswegen gehen wir die Dinge nicht an. Und da möchte ich euch ermutigen zu sagen, okay, was ist das, was ich nächste Woche die eine Sache angehen könnte, wo ich merke, das hat so viel Auswirkung. Benjamin Franklin, ein Staatsmann und aus den USA, der mit den amerikanischen Staat gegründet hat, war der Erfinder des Blitzableiters, der Erfinder der Freiwilligen Feuerwehr. Er hat sich gedacht, hey, warum muss es immer nur Bezahlfeuerwehr geben? Es gibt so viele, die helfen würden und sich einsetzen würden. Und er hat das konstruiert. Und er war der Erfinder der ersten Leihbibliothek Amerikas, weil er sich gesagt hat, okay, warum sollen wir alle für teure Bücher bezahlen? Was können wir haben, damit viele Leute an der Bildung profitieren und nicht teure Bücher kaufen müssen, sondern dass man sich das leihen kann? Und er hat mal über sich gesagt, ich würde gerne, dass gesagt wird, er hat zum Nutzen gelebt, anstatt er starb reich. So, er war geprägt, wie können wir das Gemeinwohl stärken? Und weniger, wie kann ich reich werden? Und er hat sehr viele Erfindungen gemacht. Und er war gar nicht so darauf aus, dass er die ganzen Patente bekommt, sondern ihm ging es darum, zu schauen, wie haben alle etwas davon. Und Paulus sagt uns in 2. Korinther 9, und wir lesen das hier, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und so lade ich uns ein, was kannst du ein Stück von deiner Zeit, von deiner Kraft, von deinem Geld, von deinen Ressourcen in das Reich Gottes und in andere Menschen investieren? Gott wird das segnen und du wirst nicht leer ausgehen. Und die Frage ist, besitzt du die Sachen, die du hast, oder besitzen sie dich? Denn wenn du sie besitzt, fällt es dir einfacher, es loszulassen und mit großzügigem Herzen andere zu bereichern. Und dann ein weiterer Punkt, und vielleicht haben da mehr unter uns ihre Herausforderung, lass dich nicht von Menschen beherrschen. Denn gerade denen du hilfst oder denen du etwas Gutes tust, solltest du es ohne Vorwand tun. Und von denen, denen du etwas bekommst, solltest du es auch ohne Vorwand nehmen. Ein gebendes Leben sollte in einer Freiheit geschehen, wo ich nicht irgendwie gebunden oder mich verpflichtet fühle. Ja? Ein Beispiel. Jemand lädt dich jeden Freitag zum Frühstück ein und tut dir etwas Gutes und du nimmst es an und sagst, ja toll, ich kann mir das vielleicht nicht so leisten und der ist so lieb und nett. Aber eigentlich verfolgt er ein gewisses Ziel, etwas von dir zu bekommen, was er aber noch nicht so sagen will. Oder umgedreht. Du erwartest dir von einer Person einen Vorteil und überlegst, okay, was kann ich dem für einen Gefallen tun, dass er bereitwilliger mir das gibt, was ich eigentlich möchte. Aber das ist nicht wirklich offen und ehrlich und nicht authentisch, ja, wie wir das letzte Woche als Thema hatten. Natürlich ist es so, dass wir Tauschgeschäfte machen sozusagen, ja, so, keine Ahnung, ja, ich habe das und du gibst mir das oder ich kann das gut und dafür hilfst du mir beim Computer oder keine Ahnung, aber das ist etwas, was offen ist, was transparent ist, was wir abgesprochen haben. Es geht um die Einstellung. Und wenn du das Gefühl hast, du wirst für irgendetwas benutzt, aber hast kein gutes Gewissen und Herz dabei, dann sage ich und ermutige ich dich, steig aus. Steig aus. Ja, auch wenn das Frühstück noch so toll ist, aber du das Gefühl hast, du hast keine freie Entscheidung mehr und du wirst zu etwas gezwungen, Gutes zu tun. Ja, mir fällt es zum Beispiel schwer, wenn ich einkaufen gehe in einem Kleidungsgeschäft und da kommt da eine Bedienstete und kann ich Ihnen helfen? Ich fühle mich dann immer so ein Stück gezwungen, etwas zu kaufen, was ich mir gerade angeschaut habe, weil ich ja so mit der Person mitfühle, dass sie ja ihr Geld verdienen muss. Ja. Aber da sollte man viel mutiger sein und sagen, und andere können das. So, vielleicht gibt es bei dir etwas, wo du spürst, hier wird meine Gutmütigkeit ausgenutzt. Dann ist es nicht das, um was es geht. Sondern wir sollen in Freiheit und aus eigener Entscheidung ein Schatz sein. Und dann der nächste Punkt hat mich sehr angesprochen. Definiere Erfolg als Säen und nicht Ernten. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus 1. Korinther 3. Da sagt Paulus, meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin, belohnt aber wird jeder für sich entsprechend seiner Arbeit. So, vielleicht investierst du viele Sachen in eine Person, aber du hast das Gefühl, da kommt nichts bei rum. Die Person ändert sich nicht oder ja, die Firma läuft nicht besser oder ich arbeite und arbeite, aber mein Chef ist immer noch unzufrieden mit mir und dabei bin ich doch schon so fleißig oder wir beten für diese Person und die wird nicht gesund. Und du hast das Gefühl, es bringt nichts und das bremst dich wiederum, dich weiter als ein Schatz zu investieren. Aber ich möchte uns neu ermutigen, das Gesetz gilt, was der Mensch sät, wird er ernten. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir weiter sehen, automatisch irgendwann die Ernte kommt. Vielleicht kommt sie nicht bei mir, der ich gesät habe, aber bei jemand anderem. Vielleicht gibt es eine Person, die Gott noch nicht persönlich kennt und die aber dafür offen ist. Und du verbringst viel Zeit mit dieser Person, du redest mit ihr, du ermutigst sie, du betest für sie, du erklärst das Evangelium und dies und das und warum du glaubst und in eine Gemeinde gehst und mittwochs in einen Hauskreis und so weiter. Und es geht über eine längere Zeit, aber du hast das Gefühl, ja, das geht irgendwie hier im Kopf, aber nicht ins Herz. Und aus irgendwelchen Gründen verliert sich diese Beziehung und nach 2 Jahren siehst du diese Person wieder im Gottesdienst. Wie sie dasteht und Gott anbetet. Und du denkst, hui, ist doch eigentlich die Person, die nicht wirklich glauben wollte. Hey, was machst denn du hier? Ja, ich habe Person X getroffen und die hat mir das erklärt. Und ich habe gedacht, wow, ich brauche unbedingt diesen Gott. Und du denkst, ah! Ja, Stunden, Tage, Wochen lang habe ich geackert und Samen und alles gesät und gegossen. Was habe ich gegossen? Eimerweise. Wer hat jetzt den Erfolg? Beide haben den Erfolg. Du, der du gesät hast und derjenige, der geerntet hat. Aber wenn wir nur die Definition von Erfolg so sehen, dass das, was mir passiert und wo es bei mir passiert, dann kann das sehr frustrierend wirken und kann uns bremsen, uns weiter für andere zu investieren. Und deswegen ermutige ich uns, fokussiere dich weiter auf das Säen. Das Ernten kommt. Es kommt, es ist ein Gesetz. Es kommt. Und dann, achtens, fokussiere dich auf deine eigene Selbstentwicklung, nicht die eigene Selbsterfüllung. Es geht immer noch darum, wie können wir ein guter Schatz sein? Warum ist das so wichtig? Nun, Selbsterfüllung heißt, ich schaue, was dient mir. Okay? Und Selbstentwicklung zielt darauf ab, was hilft mir, um anderen zu dienen. Okay? Das ist ein ganz anderer Blickpunkt. Und auch hier wieder, natürlich dürfen wir uns Dinge gönnen. Ich rede um eine Lebenshaltung. Denn bei Selbsterfüllung ist sozusagen das Gutfühlen das Produkt. Ja? So, mir geht's gut, bumm, darum geht's. Aber bei Selbstentwicklung ist das Gutfühlen mehr ein Nebenprodukt. Ja, Selbsterfüllung bedeutet, ich tue das, was mir Spaß macht und das ist toll und da habe ich Streicheleinheiten. Ah, schön. Und das ist auch gut. Okay? Aber Selbstentwicklung bedeutet, ich tue etwas, wozu ich einzigartig begabt bin und nehme das als meine Verantwortung, genau das an andere weiterzugeben. Ich entwickle mich so, dass andere sich entwickeln können. Ein Beispiel. Du studierst Medizin. Du studierst das, weil du begabt bist und weil du gerne Menschen helfen möchtest und sicherlich auch, weil es dir Spaß macht. Am Mittwoch hatten wir einen Hauskreis bei uns zu Besuch und da war eine junge Frau, die Medizin studiert und die erzählte so von Operationen am Herzen, die sie durchführt und wie das so ihr Freude macht und sie 6 Stunden lang ohne Essen arbeiten kann und rumtüfteln kann. Ich dachte, nichts für mich. Ja. Ich habe mal jemanden im Krankenhaus besucht, dem wurde ein Herzkatheter gelegt und der lag da im Bett und ich habe mich zu ihm gesetzt. Und an dem Tag hatte ich auch kaum was getrunken, kaum was gegessen. Und dann fängt er an, über seine OP zu erzählen. Ja, wie die das Herz aufgeschnitten haben und wie sie dann was hingelegt haben und so weiter und so fort. Und während ich das so zuhöre, ich habe es eigentlich gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Ein paar Sekunden später wache ich auf, über mir eine Schwester. Geht's Ihnen gut? Ich sage, ja, ja, geht gut. Hast mal einen Schluck Wasser getrunken? Und als ich mich dann von dem jungen Mann verabschiedet habe, sagte er zu mir, André, gute Besserung. Ja. So, das ist kein Job für mich. Aber wenn ich zum Arzt gehe, dann erwarte ich oder wünsche ich mir, dass der wirklich an mir interessiert ist und nicht nur, dass er an mir interessiert ist, sondern dass er auch sich weiterbildet, weil die Medizin sich weiterentwickelt, so dass er up to date ist mit den Therapiemöglichkeiten, die es jetzt gibt, um mir in meinem Problem zu helfen. Ich würde nicht zu einem Arzt gehen wollen, der vor 50 Jahren stehen geblieben ist. Ich meine, zuerst gehen wir sowieso zu Gott, okay? Und Gott kann den auch benutzen. Aber ich hoffe, dass wir unter uns Medizinstudenten haben, die im Jahr 2016 angekommen sind. Das flößt zumindest bei mir Vertrauen ein. Und damit, vorletzter Punkt, wachse ständig und entfalte dein Potenzial, um das, was du hast, an andere weiterzugeben. Und genau das hat Paulus, oder nee, nicht Paulus, wir kennen den Hebräerbrief, den Schreiber nicht wirklich, man vermutet, es könnte Paulus sein. Hebräer 5, Vers 12, ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen. So was Paulus sagte, Leute, du bist schon ein Jahr Christ. Du bist schon 5 Jahre Christ. Du kennst schon 20 Jahre Jesus persönlich. Du bist schon 30 Jahre in der Gemeinde. Du solltest in der Lage sein, dein Glauben, deine Erfahrungen und das, was du von Gott mitbekommen hast, anderen weiterzugeben. Wenn du begabt bist mit Kinderdienst, solltest du in der Lage sein, andere, die neu anfangen, darin zu lehren. Wenn du gut mit Technik umgehen kannst, solltest du das anderen weitersagen können. Wenn du gut predigen kannst, solltest du anderen ein paar Ideen geben, wie sie anschaulich und relevant predigen können. Wenn du mit Leid, mit Gott gut dadurch umgegangen bist, solltest du das anderen weitergeben, die genauso damit herausgefordert sind. Du solltest jetzt in der Position sein, etwas weitergeben. Aber gleichzeitig brauchen wir natürlich noch Input. Und das ist der letzte Punkt. Sei ein Fluss und kein Stausee. Amen. Matthäus 10, Vers 8. Jesus sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Huhu. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt's weiter. So wie ein Fluss eine Quelle hat, wo er Wasser aufnimmt und das transportiert bis zu einer Mündung, vielleicht ins offene Meer. Genauso sollst du, soll ich von Gott Dinge aufnehmen, immer wieder frische Impulse, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir weiter wachsen in unserer Beziehung zu Gott, im Wort Gottes, in unseren Gaben, in unserer Liebe, in unseren Charaktereigenschaften, in unserer Persönlichkeit, so dass Gott das benutzen kann, um andere wieder zu investieren, dass sie wachsen können. Damit das passiert, was Gott will, dass sein Reich unter uns gebaut wird. So, gebe das, was du von Gott bekommen hast, an andere großzügig weiter. Ein Stück deiner Zeit, ein Glas Wasser, 10 Sekunden. Jemandem Schlagzeug beibringen, vielleicht 1 Stunde. Oder länger. Die mögen es ja meistens länger. Ein Stück deiner Kraft, wo jemand praktische Hilfe braucht, beim Umzug, beim Hausbau, jemanden vielleicht einkaufen gehen, der selber nicht mehr einkaufen gehen kann. Du kannst ein Stück deiner Ideen und Kreativität geben, wie man etwas machen könnte. Jemanden ein Stück Aufmerksamkeit geben. Deine Erfahrungen, wie Wayne gepredigt hat. Einige deiner Fähigkeiten. Ich habe bei mir eine neue Fähigkeit entdeckt. Wir hatten ein Problem mit unserer Waschmaschine. Und ich habe dann, da immer noch Wasser übrig geblieben. Und wir haben schon geguckt und sogar mein Papa war da. Ach, Geschirrspüler war das, okay. Kathi hat besonders darunter gelitten. Ja, meine ich auch. Und dann habe ich verschiedene Leute aus der Gemeinde angefragt. Ja, so, was könnte das sein? Und könnt ihr mal vorbeikommen und so weiter? Und dann war ein junger Mann aus unserer Gemeinde, der meinte, ja, ich glaube, da sind Haare drin, müsst ihr noch mal gucken. Okay, habe ich gesagt, jetzt bin ich der Mann, ne? So, habe dann noch mal in das Loch hineingeschaut unten, habe alles rausgeholt und dann habe ich das letzte Wasser mit so einer Spritze rausgezogen und dann habe ich nach den Haaren gesucht. Aber da waren keine Haaren mehr da. Aber da habe ich ein kleines Stück Plastikscherbe, wie so eine Art Scherbe gefunden, die sich verhakt hat bei dem Zahnrädchen, dass ich das nicht mehr drehen konnte und dadurch das Wasser nicht mehr abgesaugt hat. Und damit war ich bei meiner Frau für den Tag der Held. Da bin ich ein Schatz gewesen. Tja. So, wo kannst du ein Schatz für jemand anders sein? Du bist ein Schatz, du hast einen Schatz, sei ein Schatzgeber. Und ich möchte ein letztes Zitat euch mitgeben von George Washington Carver. Er ist als Sklave geboren und hatte die Möglichkeit, Botaniker und Chemiker zu werden und war ein Erfinder von ganz vielen Verwendungszwecken, wie man die Landwirtschaft produktiver gestaltet. Und er hat vielen Sklaven gezeigt, wie man nützliche Substanzen für die Reinigung von Kleidern oder auch Gewürze, wie man das herstellen kann und wie man das produzieren kann. Und er hat gesagt, kein Individuum hat das Recht, in die Welt zu kommen und aus ihr zu scheiden, ohne etwas zurückzulassen. Meine Frage ist, was lässt du zurück, bevor du in die andere Welt übertrittst? Noch bist du hier, weil Jesus dich gebrauchen möchte. Aber was lässt du für jemand anders zurück? Ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass du einen Unterschied in dem Leben eines anderen machst und dass du einen Schatz weitergibst, weil du ein Schatz bist. Du bist in Gottes Augen wertvoll. Deswegen hat er dich geschaffen, deswegen bist du noch hier und er will dich gebrauchen. Amen. Darf ich noch beten? Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Soll noch mal die Band kommen? Okay. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du deinen wertvollsten Schatz für uns Menschen gegeben hast, nämlich Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, obwohl er Gott war, sich zum Menschen gemacht hat und aus lauter Liebe zu uns sein Leben gegeben hat. Ich danke dir, Jesus, für dein Opfer und für dein Vorbild. Und danke, Jesus, dass du uns als Schätze siehst, dass wir in deinen Augen Schätze sind und dass du uns auch berufst, Schätze zu sein und Schätze zu verteilen. Und wir wollen das gerne tun. In einer dunklen Welt, wo viele dich nicht kennen, wo viele den wahren Schatz nicht kennen, wollen wir da, wo du uns hingestellt hast, ob auf Arbeit, in der Schule, in der Uni, zu Hause, hier in der Gemeinde, in unserer Stadt, Schatzverteiler sein. Herr, wir wollen dich widerspiegeln, wir wollen dich ehren, wir wollen Menschen etwas Gutes tun, wir wollen sie ermutigen, wir wollen sie segnen, dass sie letztendlich dich kennenlernen, den größten Schatz, den es überhaupt gibt. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns, Heiliger Geist, dass du uns Impulse gibst, wo wir anderen etwas mitgeben können, wo wir andere bereichern können, wo wir etwas von dem, was du uns gegeben hast, weiterentwickeln um andere zu segnen. Ja, und so möchte ich auch uns alle und euch unter diesen Segen stellen, dass der Segen auf euch kommt und durch euch geht und dass andere davon profitieren, zur Ehre Gottes. So seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.